Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Die Münchner Schriftstellerin Christine Wunicke ist eine Ausnahmeerscheinung im Literaturbetrieb. Sie hält sich nämlich weitgehend raus, gibt kaum mal eine Lesung und schreibt wunderbar eigenwillige, schmale Romane, zum Beispiel über den japanischen Nervenarzt Shimamura. Das neue Buch von Christine Wunicke hat, was das betrifft, auch wieder einen vielversprechenden Titel. Es heißt nämlich Die Dame mit der bemalten Hand und steht übrigens auch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Wiebke Poromka hat das Buch schon gelesen. Hat denn Christine Wunicke hier wieder mal so einen tollen Exzentriker mit seltsamen Obsessionen, der ja auch Herrn Hein gefallen müsse, geschaffen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich diese Obsessionen der beiden Protagonisten so seltsam nennen würde. Das sind Sinnsucher, Erkenntnishungrige und so ein Wissensdurst, der wird natürlich im 18. Jahrhundert, da spielt der Roman von Christine Wunicke, etwas anders gestillt und hat etwas andere Möglichkeiten. Es gibt da einmal einen persischen Astronomen, Meister Musa heißt. Das ist ein Astrolabienbauer. Wer mit dem Begriff nicht gleich was anfangen kann, das sind diese astronomischen Instrumente, diese runden Scheiben, die man so gegeneinander verdrehen kann. Und dann kann man die Sternenkonstellationen ablesen, die Uhrzeit, die Himmelsrichtung. Und dann gibt es noch einen deutschen Mathematiker, der ist übrigens historisch verbürgt. Dieser Astronom ist, soweit ich das sehen kann, erfunden. Carsten Niebuhr. Und der ist auf eine Expedition geschickt nach Arabien, mit dem Auftrag, die Geschichten der Bibel zu beweisen. Der hat dann so Fragen mit auf den Weg gekriegt wie, welches Holz macht das Salzwasser süß in Exodus 15? Oder was ist der falsche Weizen im Gleichnis des Seemanns? Also ja, vielleicht doch ein bisschen seltsam.
Also ein historischer Stoff. Was macht Christine Wunicke denn da für einen Kosmos auf?
Ja, die wollen ja nach Arabien fahren. Da landen sie aber eigentlich beide gar nicht. Man muss sagen, die kennen sich noch nicht. Die landen unabhängig voneinander und so ein bisschen unfreiwillig auf einer indischen Insel, Elefant. Hunter heißt die, damals noch Garapuri. Das ist auf den ersten Blick so ein bisschen struppiges Eiland. Auf dieser Insel gibt es aber Höhlen, die so zu indischen, hinduistischen Tempeln gemacht worden sind, mit riesigen Shiva-Skulpturen. Und daran gerät der Meister Musa eher so aus Versehen, tappt da so durchs Dunkel vorbei an Affen und allerlei Getier. Und dann hockt da plötzlich so ein schlotternder Europäer. Das ist nämlich eben Carsten Niebuhr, der an Malaria erkrankt ist und der einzig Überlebende ist seiner Expedition. Die anderen fünf hat es schon dahin gerafft. Und Musa denkt sich so, ganz ehrlich, eigentlich stört ihn das nicht so besonders, wenn ein Europäer stirbt. Aber hier jetzt in dem Kontext findet er es doch nicht so gut und kümmert sich halt um den. Und da entwickelt sich so eine ganz schöne Freundschaft zwischen den beiden, die aber vor allen Dingen von sehr viel Missverständnissen geprägt ist, sprachlicher Natur. Vor allen Dingen, weil nämlich der Niebuhr zwar Arabisch spricht, aber wie Meister Musa sagt, sein Arabisch war reichhaltig, lustig und falsch. Und er nennt ihn zum Beispiel auch nie Carsten Niebuhr, sondern immer nur Kurdistan Nibur. Und man weiß immer nicht so richtig, ist es wirklich ein Missverständnis oder macht er sich einfach über den lustig?
Jakob Hein, Sie haben ja auch im vergangenen Jahr einen historischen Stoff verarbeitet. Was ist das? Das Buch heißt Die Orientmission des Leutnant Stern. Was ist denn für einen Autor anders, wenn man da quasi so eine wahre Geschichte aufgreift, einen wahren Hintergrund?
Also ich finde das sehr interessant, auch das Sujet sehr interessant. Ich glaube, dass wir im Moment in so einer komischen Hyperrealität, die sehr stark vom Jetzt geprägt ist, leben. Und insofern wundert es mich gar nicht, dass Kolleginnen und Kollegen von mir im Moment gerade so interessiert sind an historischen Stoffen, Stoffen wie den über Niebuhr, die nicht im Internet schnell mal nachzurecherchieren sind. Und so ist es mir damals auch mit der Orient-Mission gegangen. Man hat eine besondere Verantwortung, auch seinen Protagonisten gerecht zu werden. Ich habe damals zum Beispiel gedacht, ich nehme einen bestimmten Protagonisten und beim Lesen seiner Tagebücher und Aufzeichnungen war der mir so unsympathisch, dass ich ihn zur Nebenfigur gemacht habe, weil ich das dann auch nicht mehr sinnvoll fanden, so unsympathischen Helden praktisch zu kreieren.
Aber die Figuren in Christine Wunickes Roman sind offenbar sympathisch, oder? Wiebke Poromka,
ja,
hört sich so an.
Die sind total sympathisch, was aber auch daran liegt, dass Christine Wunicke mit so einer ganz großen Hingabe über die schreibt und auch eben nicht irgendwie ätzend satirisch, sondern einfach deren Ambition einerseits und deren Dilettantismus natürlich auch mit so einer liebevollen Perspektive beschreibt. Und dadurch ist der Roman auch unglaublich lustig. Das ist wirklich eins der lustigsten Bücher, was ich seit langem gelesen habe. weil die Lakonie von Christine Wonicke so ganz toll ist. Man hat das Gefühl, dass alles Psychologisierende, alles Erklärende, alles Ausschmückende, das ist da so abgekratzt und abgeschält. Und was zurückbleibt, ist wirklich so die blanke Absurdität des Daseins. Es gibt zum Beispiel so eine Szene, da ist der Muser noch auf seinem Schiff und hat eben keinen Wind und deswegen strandet er dann da auf der Insel. Und dann gibt er die Schuld dafür seinem Diener. Und die Szene heißt dann, hör auf zu zappeln, schrie er Malik an. Malik begann vor Schreck zu zappeln. Punkt. Und keine Konsequenz. Dann geht es zur nächsten Szene. Also es ist immer so ganz kurz, dadurch auch sehr theaterhaft. Immer als würden so Figuren aus der Kulisse treten und wieder abtreten.
Naja, die große Herausforderung empfinde ich ja bei einem historischen Roman, dass man eben nicht in die Falle des Präsentismus gerät. Also, dass man nicht Wissen, was man heute hat und was man für selbstverständlich hat, als etwas, was ein vernünftiger Mensch ja wohl wissen könne, deklariert und was Menschen damals noch nicht wissen konnten, dann eben als Dummheit verunglimpft. Also, das finde ich wirklich eine Gratwanderung, die auch in einem Buch, was man 2020 dann schreibt, durchaus nicht unkompliziert ist.
Das Tolle bei Wonicke ist auch wiederum, was ja dann auch oft bei so historischen Stoffen, wenn sie gut umgesetzt sind, gelingen kann, die erzählt eigentlich, obwohl sie über die Vergangenheit spricht, auch ganz viel über heute oder was wir uns abgucken könnten. Die gucken zum Beispiel einmal sich die Sterne an zusammen und dann stellen sie fest, dass dieses Sternbild Cassiopeia bei den Europäern eine ganze Frau zeigt und bei den Persern eben nur eine bemalte Hand. Daher der Titel des Romans. Und dann sagt Niebuhr so sinngemäß, oh, das ist doch unglaublich, wir gucken da in den Himmel, malen irgendwelche Gestalten uns aus, entwerfen Figuren und dann streiten wir uns darüber, weil unsere Interpretationen unterschiedlich sind. Das ist doch total erbärmlich. Aber das macht sie eben nie moralisch oder moralinsauer oder didaktisch, sondern im Grunde leitet sie einen an zu so einer Kunst des Verirrens und Irrens und Wunderns. Das ist, glaube ich, die große Qualität dieses Buches.
Habe ich jetzt Lust gekriegt, das zu lesen? Sie auch, Herr Hein?
Auf jeden Fall. Ich liebe Bücher, wo drüber steht, hier ist Platz für Ihre Gedanken.
Sehr gut. Wiebke Pochomka ist auch begeistert vom neuen Roman von Christine Wonicke. Die Dame mit der bemalten Hand. Erschienen ist das Buch beim Bärenberg Verlag und es kostet 22 €.